Gespräche mit meinem atheistischen Freund. Das ist heute das Thema der Predigt. Vor einiger Zeit hat mich Reinhard, für die das erste Mal hier sind, das ist der Pastor dieser Gemeinde, gefragt, kannst du heute eine Predigt halten zu dem Thema Gespräche mit meinem atheistischen Freund? Weil Reinhard meinte, ich kenne viele Atheisten, ich rede oft mit denen, dann soll ich das machen. Und habe ich mir gedacht, ja, was sagst du denn da? Weiß ich denn jetzt besser, wie man denn mit Atheisten redet, als jetzt zum Beispiel ihr? Und ich fange einfach mal damit an, mit dem Prinzip, das ich heute für meine Predigt mir ausgedacht habe, wie ich denke, dass es gut ist, mit einem Atheisten über das Thema Gott zu reden. Und ist ja hier eine Predigt, also muss ich natürlich mit der Bibel kommen. Und da habe ich ein sehr gutes Beispiel gefunden und es geht um Paulus. Paulus war Missionar, so ziemlich der Erste, der um die ganze Welt gereist ist und den Leuten dann die frohe Botschaft gebracht hat, also das christliche Evangelium. Und Paulus ist auch nach Athen gekommen und hat da mit den Leuten geredet über Gott. Und ich lese einen Satz, wie er das gemacht hat und das soll heute das Vorbild sein, wie ich meine Predigt halten will. Da steht in Apostelgeschichte 17, bin ich mir ziemlich sicher, glaube ich, müsste so sein, ich habe es nicht aufgeschrieben. Da steht, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also was macht Paulus hier? Er geht in ein anderes Land, also nach Athen, und will den Leuten was erzählen. Aber bevor er ihnen was sagt, guckt er sich erstmal an. Wen hat er denn da vor sich? Was glauben die Leute denn da überhaupt? Und was sage ich denen denn am besten? Und das heißt, er nimmt erstmal wahr. Er guckt sich die Tempel an von denen. Und dann sieht er etwas, was ihn interessiert. Er sieht einen Altar, wo drauf steht, dem unbekannten Gott. Und denkt, cool, damit kann ich mich ja identifizieren. Und dann kann ich ja auch damit anfangen, wenn ich jetzt Leuten was erzählen will. Das heißt, er passt sich eigentlich den Leuten an. Er sagt, ich glaube ja auch an diesen unbekannten Gott, so wie ihr das auch macht. Und dann sagt er, okay, jetzt kann ich euch noch was dazu sagen. Dann sagt er, gut, nun kann ich euch verkündigen, was ich jetzt noch weiß. Also erstmal guckt er sich an, was da ist. Dann passt er sich an und sagt, okay, das, was ihr glaubt, glaube ich auch. Ich kann nur am Ende dann noch was dazu sagen. Und dieses Prinzip möchte ich heute auch anwenden, wenn ich davon erzähle, wie ich mit meinem atheistischen Freund, wir stellen uns einfach mal hier meinen atheistischen Freund vor, wie ich mich mit dem unterhalte. Das heißt, ich könnte das erstmal so machen, wie ich das früher oft gemacht habe. Hey, atheistischer Freund. Ich gebe mal keinen Namen. Ich sage hier, Freund, es gibt Gott. Und dann sagt mein atheistischer Freund, nee, bist du dumm, es gibt keinen Gott. Dann sage ich, nee, bist du dumm, es gibt doch Gott. Dann sagt er, nee, bist du dumm, es gibt gar keinen Gott. Dann geht das immer so hin und her. Wir werden beide immer dümmer. Aber wir kommen nicht wirklich zum Gespräch. Meine Vorgehensweise wäre genau anders, dass ich sage, hey, hier ist mein atheistischer Freund. Der hat was zu sagen. Ich traue ihm zu, dass er recht hat. Ich traue ihm zu, dass er vielleicht besser Bescheid weiß als ich. Und höre ihm erstmal zu, was er mir zu sagen hat. Dann sage ich ihm, ja, du hast recht. Und vielleicht kann ich ihm dann zusätzlich was sagen. Aber erst muss ich mich damit auseinandersetzen, was er mir sagt. Und deshalb habe ich mir für diese Predigt folgende Botschaft ausgedacht, die ihr wahrscheinlich noch nie in einem Gottesdienst gehört habt. Die Botschaft, die ich euch heute verkündigen möchte, ist, es gibt keinen Gott. Und diese Botschaft hat drei Unterpunkte. Der erste Unterpunkt lautet, es gibt keinen Gott, weil ich habe mir meinen Gott nur ausgedacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt keinen Gott, weil, also wenn es einen gibt, kann ich ja gar nichts über ihn sagen. Und der dritte Punkt lautet, es gibt keinen Gott, aber ich glaube an einen Gott über Gott. Das ist meine Vorgehensweise heute und diese drei Punkte möchte ich abarbeiten in dem Gespräch mit meinem atheistischen Freund. Das heißt, ich gebe ihm immer recht und erst am Ende traue ich mich vielleicht, dann doch von Gott zu erzählen. Also der erste Punkt, achso, ich will jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, es gibt ja drei Punkte. Also erstmal, nehme ich die Position des Atheisten ein, das heißt, ich sage hier, ich habe mir nur meinen Gott ausgedacht, so wie der das sagt, dann kommen wir zu so einem zweiten Punkt, den nenne ich den Agnostikerpunkt, das heißt, wenn es den gibt, können wir gar nichts über den sagen, und der dritte Punkt ist dann, dass ich den christlichen Punkt mache. Das heißt, wir durchlaufen diese drei Stufen nochmal selbst. Wir sagen nicht, hey, ich bin Christ, ich weiß es, sondern ich werde jetzt Atheist, dann denke ich, ja, kann ja vielleicht doch sein, und dann kann ich vielleicht was sagen. So ist der Ablauf. Also, der erste Punkt. Ich habe mir meinen Gott nur ausgedacht. Ich habe meinen Gott erschaffen. Wir haben ja eben schon den Predigttext gehört und ich glaube, ich lese ihn einfach nochmal, damit er nochmal so im Ohr ist. Da steht, ab Vers 2 lese ich, warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich. Das ist ja eine ziemlich scharfe Kritik an Götzen, die hier in diesem Psalm an die Heiden gerichtet werden. Und diese Kritik möchte ich jetzt nicht an irgendeinen anderen Menschen, nicht an irgendeinen Heiden, also ein Heide, der Atheist ist nicht ein Heide ist einer, der an andere Götter glaubt und nicht ein Atheist. Ich möchte diese Kritik jetzt nicht an einen anderen Menschen richten, dass er an Götzen glaubt, sondern an mich selbst. Weil das macht nämlich genau mein atheistischer Freund ganz oft. Er sagt mir, hey Freundchen, dein Gott, den hast du dir doch nur ausgedacht. Das ist doch dein Gott, den hast du erschaffen. Gott hat nicht dich erschaffen, sondern du hast dir einen Gott erschaffen. Das glaubst du. Das ist Kritik des Atheismus. Ich würde sagen, von den größten Religionskritikern, die es je gab, ist das die Hauptkritik. Von einmal Feuerbach heißt er. Er sagt, wir projizieren nur unsere eigenen Wünsche auf Gott und schaffen uns unseren eigenen Gott. Oder Freud sagt, du hattest mal einen Vater, der war für dich da, dann wirst du groß, dann ist er nicht mehr da, dann brauchst du halt einen anderen. Deshalb erschaffst du dir deinen Gott. Ich denke, diese Kritik sollte ich mir erstmal ernst nehmen, weil wenn das der Atheist sagt, dass ich mir meinen Gott erschaffe und ich aber in der Bibel lese, dass es das Schlimmste ist, was man tun kann, sich einen Gott zu erschaffen, dann muss da vielleicht was dran sein, dann muss ich mich mit mir auseinandersetzen, weil diese Kritik ist ja wohl ernst gemeint. Und so ist es ja schon Teil der 10 Gebote, dass darin steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, bete es nicht an. Wer ist denn jetzt dieser Gott, an den ich zuvor geglaubt habe? Ist es vielleicht doch nur eine Wunschvorstellung? Ist es mein Wunschgott, an dem ich immer geglaubt habe, dem ich mir selbst erschaffen habe? Ich habe vielleicht was von ihm gelesen und dann gedacht, ach, das ist toll und baue mir daraus meinen eigenen Gott. Vielleicht bauen wir uns hier regelmäßig unseren eigenen Gott. Vielleicht für das, was wir uns nicht erklären können, sagen wir, okay, ich kann nicht weiterdenken, dann war das wohl Gott. Oder wenn wir Angst haben, sagen wir, ich komme selbst nicht klar, ich habe einen Gott. Angst vielleicht vor dem Tod, was kommt nach dem Tod? Das sind ganz entscheidende Fragen. Kann man sagen, okay, ich mache mir jetzt keine Angst mehr, keine Sorgen, dann baue ich mir halt meinen Gott. Das ist der atheistische Punkt, der erste gewesen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt keinen Gott, aber wenn es einen Gott gibt, dann kann ich nichts über Gott sagen. In Psalm 115, Vers 16, das ist später, wir haben jetzt nicht den ganzen Psalm gelesen, da steht, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Das heißt, hier ist von zwei Bereichen die Rede. Also der Himmel, da ist Gott, das ist der Himmel des Herrn. Und die Erde, die hat er den Menschenkindern gegeben, also uns. Uns gehört diese Erde, das ist unser Bereich. Und dann gibt es einen Bereich, der ist der Himmel. Das heißt jetzt nicht, dass da oben irgendwo was ist. Denken ja viele Atheisten erstmal, dass sie uns sagen, hier, mein atheistischer Freund sagt immer, wie kannst du denn glauben, da oben, so einer oben auf der Wolke, ist ja unsinnig. Sind da schon Leute hochgeflogen, war niemand da. So ist das gar nicht gemeint, sondern es heißt, es ist ein anderer Bereich. Es ist was Übernatürliches, so würde ich es nennen. Also über der Natur stehend. Also, und da gibt es im biblischen Glauben, so wie es in der Bibel beschrieben wird, erstmal zwei Seiten. Es gibt die göttliche und die weltliche. Das ist was sehr Außergewöhnliches, weil im Alten Testament, zu der Zeit, als das verfasst wurde, war in allen Religionen, die es rundherum gab, war es so, dass die Natur was Göttliches hatte. Alle Religionen haben daran geglaubt, dass es einen Sonnengott gibt und dass die Sonne etwas Göttliches ist. Dass in der ganzen Natur überall Mächte sind, die etwas Göttliches haben. Und daran haben sie geglaubt. Und es gibt auch Theorien, dass sogar der biblische Schöpfungsbericht eine Antwort an diesen Glauben ist, in dem gesagt wird, nein, so ist es nicht. Zum Beispiel ist da ein, in dem Schöpfungsbericht heißt es ja, da Gott, kennt jeder, Gott sprach, es werde Licht und dann wurde es Licht und so weiter. Was dann danach steht, finde ich, ist das Interessante. Da heißt es, Gott machte zwei Lampen ans Himmelszelt. Das ist für alle anderen Religionen damals eine absolute Gotteslästerung gewesen. Zu sagen, hey, hier mache ich eine Lampe, das ist doch Gott, das ist doch, was haben alle so gedacht? Da sagen die, hey, da machte der eine Lampe. Das heißt, diese Schöpfungserzählung wird so beschrieben, dass es hier eine Welt gibt, die Welt ist von Gott geschaffen, aber das ist nicht Gott. Und Gott ist was anderes, etwas, was außerhalb von uns steht und wir nicht erkennen können. Das heißt, es gibt zwei Bereiche. Es gibt diese Welt, die können wir naturwissenschaftlich mit unseren Sinnen erforschen. Und dann gibt es etwas Übernatürliches da, wo Gott ist, worüber ich aber eigentlich erstmal nichts sagen kann. Und das ist jetzt erstmal zum Verständnis gewesen, zum Hinterverständnis. Was ich damit nämlich eigentlich sagen möchte, ist, dass wir über Gott nichts sagen können im naturwissenschaftlichen Sinne. Wir können nicht sagen, Gott ist ja so und so, das ist ja logisch. Das geht nicht. Wir können uns diese Natur angucken und das so sagen, aber nicht über Gott. Es ist ungefähr, das kann ich meinem atheistischen Freund auch dann sagen, hey, ich erzähle dir mal so ein Gleichnis. Stell dir mal vor, da ist so ein Angler und der geht angeln und der hat so ein Netz und das wirft er dann so raus und dann fängt er Fische in einem See. Und dann sagt der Angler, hey, es gibt in diesem See nur eins und das sind Fische, sonst gibt es da nichts drin. Und er weiß aber gar nicht, dass es da vielleicht doch kleinere Teilchen geben könnte, aber woher soll er das auch wissen? Er hat ja nur dieses Netz, mit dem er messen kann. Und so ist es ja eigentlich auch mit uns. Wir können nicht sagen, es gibt keinen Gott, weil das können wir ja gar nicht wissen. Wir haben ja nur unsere fünf Sinne. Wir haben ja Augen, mit denen wir sehen, wir haben Nasen, mit denen wir riechen, wir haben Ohren, mit denen wir hören. Aber wir wissen nicht, ob es da vielleicht was Übernatürliches gibt. Das kann ich jetzt meinem Freund sagen. Hey, es kann ja doch Gott geben. Und dann sagt er mir, ja toll, weißt aber nicht. Dann sagt er mir, ja, du hast ja auch nur ein Netz. Du kannst doch auch nur diese ganze Welt mit deinen, also so wie dieses Fischer mit diesem Netz wahrnehmen, mit deinen Augen, mit deinen Sinnen. Aber woher willst du mir sagen, dass da ein Gott ist? Das machen viele Christen, und das finde ich sehr traurig, dann etwas, was mein atheistischer Freund ganz komisch findet. Sie sagen dann, ja, aber Gott hat sich offenbart, das steht genau hier und das war so und so und so und deshalb gibt es Gott, so ist das. Als wüssten die das. Und dann sagen viele fromme Christen, ja, man muss ja auch auf dem Boden der Bibel argumentieren. Und ich zeige euch mal ein Bild, wie das aussieht. Es tut mir leid, dass ich das tun muss, aber ich zeige es euch mal. Wir legen die Bibel auf den Boden und dann argumentieren wir auf dem Boden der Bibel. Wir stellen uns auf die Bibel drauf und sagen, hey, ich weiß, wie es ist. In diesem Buch steht das so, lieber Freund, deshalb ist das so. Und da passieren ganz schön absurde Dinge. Das heißt, eigentlich sage ich nur das, was ich glaube oder was ich meine, was richtig ist. Lest dann da drin was und benutzt das dafür, um meinem atheistischen Freund oder meinem anderen Freund oder anderen Christen zu sagen, wie alles richtig ist. Und das finde ich ziemlich absurd, weil ich kann es ja nicht wissen. Es gibt Leute, die lesen die Bibel und legen das eine so aus, dann gibt es welche, die legen das so aus. Man kann verschiedene Texte verschieden übersetzen. Niemand weiß eigentlich wirklich, was das hier alles zu bedeuten hat, was darin steht. Ich kann nicht meinem Freund sagen, ich weiß es, ich habe da was gelesen, deshalb ist das so. Ich weiß das nicht. Ich kann nichts über Gott sagen und ich kann nichts über die Bibel sagen. Und deshalb finde ich es meine Haltung, dass ich die Bibel hier oben hinstellen möchte. Dass ich sagen möchte, das ist die Bibel, da steht was drin, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich setze mich damit auseinander. Ich glaube da vielleicht was zu wissen, aber ich weiß es nicht wirklich. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil viele viele schlimme Dinge sind in dieser Geschichte passiert, dass Leute sich so auf diese Bibel draufgestellt haben. Da gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel die Kreuzzüge, wo Leute gesagt haben, hey, Gott will es. Wir schlachten die alle ab, Gott will das so. Oder im Zweiten Weltkrieg, da stand auf den Uniformen der deutschen Armee überdrauf, Gott, überall stand da drauf, Gott mit uns. Das stand da drauf. Leute nehmen die Bibel, um ihre eigene Wahrheit durchzuboxen. Jetzt hier der Irakkrieg, da hat George Bush gesagt, ja, ich denke, das ist so im Namen Gottes richtig so. Es gibt ganz viele Dinge, die im Namen dieser Bibel gemacht wurden. Und da kann ich meinen atheistischen Freund sehr gut zu verstehen, dass er sagt, hey, das ist ein verdammt gefährliches Buch, an das du da glaubst. Da sind so schlimme Dinge mit passiert. Und ich glaube an die Aufklärung. Ich glaube daran, aufgeklärt zu denken. Und wenn wir uns mal überlegen, wie die Aufklärung entstanden ist, dann finde ich das sehr verständlich. Also der erste Mensch, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, der Aufklärer war sozusagen, der gesagt hat, ich möchte so über die Welt nachdenken, als ob es Gott nicht gäbe. Der hat es aus folgendem Grund gemacht. Und zwar war das, weil Katholiken und Evangelische sich dermaßen abgeschlachtet haben, weil sie gemeint haben zu wissen, was die Wahrheit ist, dass er gesagt hat, hey, lasst uns doch mal ohne Gott über die Welt nachdenken, ist vielleicht ein bisschen friedlicher. Das ist der Grund, warum ein Hauptgrund, wie die Aufklärung entstanden ist, wie die Leute angefangen haben, über die Welt nachzudenken, als gäbe es keinen Gott. Da kann ich doch nicht sagen, hey, Gott ist der Gott der Liebe und hier steht das in der Bibel und es ist viel besser, an Gott zu glauben. Und wenn die Leute nur an Gott glauben würden, dann wäre alles gut. Deshalb muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es sogar schöner zu sagen, es gibt keinen Gott, wie mein atheistischer Freund sagt, viel friedlicher zumindest. Und wenn, dann kann ich nichts über ihn sagen, weil das, was bisher über Gott gesagt wurde, nicht immer gut war. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also, ich nenne ihn den Punkt, ich glaube an den Gott über Gott. Also mein Freund hat mir jetzt gesagt, hey Georg, du hast dir deinen Gott nur ausgedacht. Und wenn es den doch geben würde, dann kannst du mir gar nichts über den sagen, weil wie soll das denn gehen? Was sage ich ihm denn dann? Soll ich sagen, hey, ich glaube aber irgendwie doch? Ich habe jetzt über all das, was du mir gesagt hast, nachgedacht. Das ist alles Unsinn, ich glaube doch. Das finde ich irgendwie nicht so naheliegend, sondern ich möchte mit dem ringen, was er mir gesagt hat. Ich möchte das, was er kritisiert hat, diese Kritik aufnehmen, auf mich selbst übertragen und sagen, hey, glaube ich denn überhaupt richtig? An was glaube ich denn da? Und ich finde, es gibt da zwei Möglichkeiten in dieser Situation, wo ich jetzt mit dem Atheisten stehe, zu reagieren. Also im Prinzip sind wir ja an der Position, dass wir sagen, hey, wir wissen gar nicht, ob es Gott gibt. Er sagt, es gibt ihn lieber nicht. Und ich möchte jetzt sagen, hey, ich möchte doch glauben. Also ich kann wieder Atheist werden. Ich kann den Theismus, also den Glauben an einen Gott aufgeben und sagen, ich werde Atheist. Oder ich kann sagen, okay, ich will diesen Theismus überwinden. Ich möchte das überwinden, was du kritisiert hast. Ich möchte das nicht verdrängen, was du mir gesagt hast, sondern ich möchte damit ringen, damit umgehen und das überwinden. Ich möchte nicht einen Gott besitzen, wie ein Wissen, wie einer, der mir immer Recht gibt. Einen Gott, den ich benutzen kann, wie einen Götzen. Sondern ich möchte an einen lebendigen Gott glauben. Da heißt es ja im Psalm 115 an einer Stelle, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Es geht hier um einen Gott, der schafft, der er schafft, der lebendig ist und überwindet, der dieses Leben erschaffen hat, so glaube ich daran. Und das bedeutet auch, dass er überwindend ist in Bezug auf den Zweifel, auf die Kritik, die wir haben. Das heißt, er steht da drüber. Deshalb möchte ich sagen, ich möchte an einen Gott glauben, der über Gott ist. Über diesen Gott, an den ich nicht mehr glauben kann. An diesen Gott, den ich vielleicht geschaffen habe, dass ich daran glaube, es steht noch einer darüber. Der nicht sagt, hier, verdräng mal deine Zweifel, verdräng das, sondern der das überwindet. Und da gibt es ein Zitat, was heißt Zitat, also ein schönes Bild, das in der Bibel steht, und das ist von Jesus am Kreuz. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, der selbst sozusagen Gott war, hängt am Kreuz. Und das Letzte, was er sagt, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment glaubt er nicht, dass Gott da ist. Er zweifelt das an. Das ist das Bild, was hier vermittelt wird. Er zweifelt an diesem Gott. Er sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist für ihn nicht da, obwohl er selbst, so ist der christliche Glaube, Gott war. Und Jesus stirbt dann verlassen am Kreuz. Gott ist sozusagen tot und steht dann wieder auf. Und ich wollte jetzt mit meiner Hauptthese, die ich heute verkündigt habe, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Gott, nicht Gott leugnen oder so, sondern was mir wichtig war, war zu verkündigen, dass ich Gott nicht habe. Ich kann nicht immer sagen, Gott ist immer da, sondern ich bin ein Suchender. Ich habe ihn nicht als einen Besitz, sondern ich glaube an ihn, aber ich glaube ihn nicht so, als hätte ich ihn schon. Als wäre er schon etwas, womit ich meinen atheistischen Freund belästigen kann. Hey, ich glaube an Gott, Gott ist ja auch da und sowas. Weil dann bin ich nicht offen für das, was er sagt, und ich bin nicht mehr offen für das, dass es wirklich vielleicht einen Gott gibt. Oder für den Gott, den es ja, so wie ich glaube, wirklich gibt, dass ich ihm begegnen kann. Das wollte ich damit sagen. Und so habe ich hier noch ein Zitat von, zwei Zitate von Paul Tillich, ist mein Lieblingstheologe, der mich für diese Predigt inspiriert hat. Und er sagt so in etwa: ich glaube an den Gott, der erscheint, wenn Gott in der Angst des Zweifels untergegangen ist. Ich habe noch einen weiteren Text, das ist der Abschlusstext, der meine Predigt zusammenfassen soll. Ist aber jetzt gerade nicht hier, Moment. Ist er vielleicht hier gelassen? Ja. Durch nichts ist unser Glaubensleben mehr gekennzeichnet als durch die selbst geschaffenen Gottesbilder. Ich denke an den Theologen, der nicht auf Gott wartet, weil er ihn in ein Lehrgebäude eingeschlossen besitzt. Ich denke an den Theologiestudenten, der nicht auf Gott wartet, weil er ihn in seine eigene Erfahrung eingeschlossen besitzt. Es ist nicht leicht, dieses Nichthaben Gottes, dieses Warten auf Gott zu ertragen. Es ist nicht leicht, Sonntag für Sonntag zu predigen, ohne den Anspruch zu erheben, Gott zu besitzen und über ihn verfügen zu können. Ich bin überzeugt, dass ein großer Teil des Widerstandes gegen das Christentum daher rührt, dass die Christen offen oder versteckt den Anspruch erheben, Gott zu besitzen, und daher das Element der Erwartung verloren haben, das so entscheidend für die Propheten und Apostel ist. Wir sind stärker, wenn wir warten, als wenn wir besitzen. Wenn wir Gott besitzen, so reduzieren wir ihn auf einen kleinen Ausschnitt, den wir von ihm erfahren und begriffen haben. Und wir machen aus ihm einen Götzen. Aber wenn wir wissen, dass wir ihn nicht kennen, und wenn wir auf ihn warten, um ihn zu erkennen, dann wissen wir wirklich etwas von ihm. Dann hat er uns ergriffen und erkannt und besitzt uns. Dann sind wir Glaubende in unserem Unglauben. Und dann sind wir von ihm bejaht, trotz unseres Getrenntseins von Gott. Amen.